Kunstradio. Radio Kunst. Der Künstler Franz Xaver und das Messschiff Eleonore stehen im Mittelpunkt der heutigen Sendung, zu der sie Anna Socek willkommen heißt. Kunst, Wasser, Information ist ein zweiteiliges Radioprojekt, das heute und am kommenden Sonntag im Kunstradio zu hören ist. Eine schwimmende Messstation, das Schiff Eleonore, hat der Medienkünstler Franz Xaver gemeinsam mit dem Kulturverein Stadtwerkstatt Linz und der Gruppe Donautik in eine Basis für Artist in Residences umgewandelt. Im Jahr 2013 hat Gastkurator Armin Medosch eine Artist in Residence-Reihe mit dem Titel Fieldwork durchgeführt. Arbeiten der Gastkünstlerinnen Julie Cenk, Neil White und Hayley Newman, die während des Aufenthalts in Linz und auf der Eleonore entstanden sind, spielen wir nächste Woche. Heute Abend stellen wir Franz Xaver und die Eleonore vor. Kunst, Wasser, Information wird von Armin Medosch präsentiert.
Wir wollen irgendwie eine Insel, nicht nur eine gedankliche Insel jetzt machen. Ja. Wir wollen irgendwie unsere Entscheidungen selber treffen, unsere eigenen Informationen bilden, ja. Und zusammensetzen. Wir wollen uns auch irgendwie von den physikalischen Netzen, die uns einfach umschließen und so, ja, abkoppeln. Ja. Und dazu ist das natürlich das Wasser, ja, ein sehr gutes Medium. Ja.
Erklärt der in Eferding in Oberösterreich geborene Künstler Franz Xaver. Er ist der Initiator und die treibende Kraft hinter dem Messschiff Eleonore, die im Winterhafen Linz vor Anker liegt. Der sogenannte Winterhafen ist eines der wenigen Hafenbecken an der Donau, das noch industriell genutzt wird. Andere Hafenbecken sind bereits Stadtentwicklungsplänen zum Opfer gefallen. In dieser ökologischen Nische im urbanen Raum verwirklicht Franz Xaver mit Unterstützung der Stadtwerkstatt Linz und einer Gruppe von Freiwilligen, den Donautikern, die Idee von der schwimmenden Utopiewerkstätte Messschiff Eleonore.
Da sieht man auf der linken Seite fünf Kästen. Die Eleonore war früher ein Wohnschiff für Arbeiter. Jetzt ist es für Künstler ein Wohnschiff. Da sind die Donauarbeiter irgendwie bis zu 9 Arbeiter waren auf diesem Boot und haben da Donauuferarbeiten gemacht und so. Ja. Und das waren diese Schränke für die einzelnen Spinte praktisch für die Arbeiter. Ja.
Erklärt der Initiator des Projekts Franz Xaver. Seit 2010 finden auf der Eleonore Artist-in-Residency-Programme statt, die von der Stadtwerkstatt Linz finanziert und organisiert werden. Dieses Jahr, 2013, war ich eingeladen, eine kleine Reihe von 3 Residencies zu kuratieren. Der von mir gewählte Titel lautete Fieldwork. Das Ziel war, Projekte und Ideen für die Ausstellung Fields zu entwickeln. Fields wird im Jahr 2014 als Teil von Riga Kulturhauptstadt stattfinden. Die Ausstellung Fields ist ein Nachfolgeprojekt zur Ausstellung Waves, die im Jahr 2006 ebenfalls in Riga stattfand. Damals ging es um elektromagnetische Wellen als Material der Kunst. Bei Fields geht es nicht nur um elektromagnetische Felder, sondern um Felder im realen und metaphorischen Sinn. Hintergrund ist die Krise des informationsgesellschaftlichen Kapitalismus. Der Ausgangspunkt ist, dass Künstlerinnen und Künstler Auswege aus dieser Krise aufzeigen können, indem sie neue Handlungsfelder eröffnen und neue technosoziale Experimente starten. Künstlerinnen und Künstler haben die Fähigkeit, durch ungewöhnliche Kombinationen verschiedener Disziplinen und Ansätze Neues entstehen zu lassen. Dabei geht es nicht um Neues im Sinn der Innovation von neuen Produkten und Dienstleistungen, sondern um eine gesellschaftliche Erneuerung. Es geht um die Art, wie wir als Gesellschaften mit Wissen und Technologie umgehen, um die Art, wie und zu welchem Zweck wir die gewaltigen Ressourcen einsetzen, die eine fortgeschrittene Wissensgesellschaft hervorbringen kann. Für diese Art des Experiments erscheint die Eleonore ein idealer Ort zu sein. Die Eleonore ist mehr als nur eine schwimmende Künstlerherberge. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt einer komplexen Künstlerphilosophie, die in dieser Sendung, dem ersten von 2 Teilen zum Thema Kunst, Wasser, Information, vorgestellt wird. Franz Xaver ist ein Pionier der österreichischen Medienkunst, mit dem mich eine lange Freundschaft verbindet. Elektromagnetische Wellen und die globalen Netze sind seine bevorzugten Medien. Doch Globale Netze bedeutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt das Internet, sondern Kurzwellenradio.
Ja, zu den Antennen noch mal ganz kurz. Ja, wir decken ja alle Bereiche ab, bis in den Kurzwellenbereich. Im Kurzwellenbereich irgendwie haben wir auch einen Backensender laufen, der irgendwie auf 20 Meter Band und im 40 Meter Band jeweils um 5 Uhr am Abend irgendwie eine kurze Backe aussendet. Das heißt, eine Backe ist, der meldet sich ganz kurz im elektromagnetischen Raum und es wird reflektiert über bestimmte Atmosphärenschichten und dadurch irgendwie kommt man einige tausend Kilometer weit und 5 Minuten sendet er irgendwie ein Signal von der Eleonore und das Signal kann eben im Umkreis von je nach Wetterbedingungen auch und auf der ganzen Welt vielleicht wahrgenommen werden. Ja.
Ein Barkensender ist eine automatisierte Sendeanlage, die elektromagnetische Wellen ausschickt, aber nicht empfängt. Das Signal von der Eleonore ist im Grunde nur ein rhythmischer Piepston.
Das Signal ist derzeit nur ein Piepsignal, soll das Bild der Eleonore einfach im Faxformat senden. Das Faxformat ist sehr ein altes Format, ja, ist über 120 Jahre alt. Das wird auch vom Wettersatelliten verwendet. Das ist eigentlich das Bild-Trommel-Faxverfahren, ja, wo eigentlich schon vor 120 Jahren wurde das erfunden, da wurde ein Bild aufgespannt auf eine Trommel, ja, und ein Lichtsensor gleitet darunter und gibt verschiedene Töne, ja, und die Töne werden dann über den Äther oder über den elektromagnetischen Raum übertragen und können woanders aufgenommen werden, ja, und wieder als Bild reproduziert werden. Ja.
1957 hatte die Sowjetunion den ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn gesandt, die Sputnik, die ebenfalls nur ein Piepsignal ausstrahlte. Dieses alarmierte die Vereinigten Staaten von Amerika derartig, dass die Forschungsprogramme initiiert wurden, die schließlich zur Entwicklung des Internet führen würden. Mit dem Barkensender auf der Eleonore will Franz Xaver ein Zeichen gegen besorgniserregende Tendenzen in der Informationsverarbeitung setzen.
Ich glaube, man muss Alternativen zum Internet irgendwie suchen oder erhalten zumindest. Ja, die hat es eh gegeben. Denn bei einem Internet ist doch die Gefahr da, wie wir gesehen haben, dass doch irgendwie alles irgendwie zentral überwacht wird oder steuerbar ist. Und irgendwie, ich würde, gerade die Kunst muss sich da in Acht nehmen, um nicht irgendwie in eine Abhängigkeit zu geraten und doch immer neue Möglichkeiten finden, die Informationen zu übertragen. Ja.
Hier spricht kein technikfeindlicher Künstler, sondern jemand, der ein Nahverhältnis zu Informationstechnologien hat. Gerade weil Franz Xaver die Information für eine wichtige Thematik hält, fordert er, dass Künstlerinnen und Künstler sich damit beschäftigen.
Ich meine, die Information ist einfach wirklich ein zentrales Thema, weil die ganze Medienkunst, Netzkunst irgendwie geht in Richtung von Information. Ja. Medienkunst noch nicht so mit dem Stellenwert, aber Netzkunst wird schon immer mehr so in Richtung Internet und das, die Informationstheorie, Informationsübertragungen, ja, wozu brauchen wir Informationen, mit dem wir kalkulieren natürlich nicht nur irgendwie mit dem kalkulieren alle Global Player irgendwie sind natürlich irgendwie drauf und dran und versuchen diese Informationen für sich zu vereinnahmen oder zu kontrollieren zu können, die da in diesem globalen Dorf irgendwie über das Internet irgendwie da ausgetauscht wird, ja.
Der Begriff der Information, so wie er heute gebräuchlich ist, wurde Mitte bis Ende der 1940er Jahre in Forschungslabors der USA entwickelt. Eine zentrale Rolle spielten dabei der Mathematiker und Begründer der Kybernetik Norbert Wiener und der Nachrichteningenieur Claude Shannon. Information wurde von ihnen zunächst unabhängig voneinander als Wahrscheinlichkeit einer Auswahlentscheidung definiert, was dem umgangssprachlichen Verständnis zuwiderläuft. Information ist eben nicht eine Botschaft, sondern die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Zeichen aus einem Set von Zeichen ausgewählt wird. Shannons Informationstheorie ist eigentlich eine mathematische Theorie der Kommunikation. Der Sinngehalt der Zeichen ist dabei belanglos. Diese Theorie erlaubt es, Datenübertragung in Nachrichtenkanälen zwischen Sendern und Empfängern zu formalisieren. Obwohl es also eine rein maschinelle Version von Kommunikation ist, wurde diese Theorie derartig wirkungsmächtig, sodass heute in der Informationsgesellschaft beinahe alle Modelle von Kommunikation nach dem Sender-Kanal-Empfängerschema aufgebaut sind.
Die Kunst kann das nicht einfach so hinnehmen und einfach so sagen, okay, das war schon immer so. Ja. Man muss wissen, warum und so. Ja. Und meine Information ist einfach, wird dazu gebraucht, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Und Entscheidungen, man muss freie Entscheidungen irgendwie treffen können. Ja. Das setze ich zum einen zusammen aus dieser rationalen Information, die wir aus dem Google kriegen oder aus dem Internet, ja, zum anderen aber auch aus dieser emotionalen Information, die wir von der Natur mitkriegen.
So Franz Xaver. Dieses eher an die Natur angelehnte Verständnis von Information korrespondiert stärker mit der Version der Informationstheorie von Norbert Wiener. Dieser verstand Information als Botschaften, die innerhalb eines Systems Feedbackschleifen ermöglichen. Als einfachstes Beispiel dient ein Thermostat. Sinkt die Temperatur unter einen bestimmten Stand, schaltet sich die Heizung ein. Wiener verstand Information als etwas, das sowohl biologische Systeme wie etwa Tiere und Menschen auszeichnet, als auch Maschinen- und Mensch-Maschinensysteme. Der Vater der Kybernetik erkannte frühzeitig das Potenzial der von ihm selbst begründeten neuen Metawissenschaft für Unterdrückung und Unrechtssysteme. In seinem zweiten Buch »The Human Use of Human Beings«, erschienen 1950, warnte er vor den Gefahren der industriellen Automatisierung. Wiener erkannte, dass diese nicht bei den manuellen Arbeiten Stopp machen würde, sondern dass Computer auch die Automatisierung von geistigen Tätigkeiten erlauben. Diese Prophezeiung von vor 60 Jahren ist heute auch in ihren Negativpotenzialen Wirklichkeit geworden.
Ich muss nur mal sagen, und so, es ist sehr gefährlich und so, ja, weil wir verlassen uns jetzt immer mehr auf die rationale Information, weil die bringt uns nur weiter und so, ja, weil irgendwie die bringt einfach das auch das Kapital weiter, den Ratio, die Vernunft und so, ja. Das ist aber alles sehr gefährlich.
Franz Xaver ist mit der nachrichtentechnischen Definition von Information vertraut, entwickelt jedoch einen eigenständigen Informationsbegriff.
Da geht es natürlich auch um das Bewusstsein, um den Menschen selber und so. Ja. Eine Information macht den Menschen oder das Sein, die Reflexion über die Realität, das Ich aus und so. Ja. Das Ich irgendwie wird geprägt durch irgendwie, dass man weiß, dass es ein Ich gibt und so. Ja. Braucht man einmal die Information des Spiegels. Ja. Du musst einmal die im Spiegel erkennen können. Ja. Das war eine sehr wichtige Information, die der Mensch gelernt hat und so. Ja. Die der Mensch über das Wasser wahrscheinlich gelernt hat. Ja. Über die Wasseroberfläche, wo sich das irgendwie die normale Welt wie im Traum nochmal spiegelt. Ja. Die steht am Kopf alles, man kann einen Zusammenhang erkennen.
Argumentiert Franz Xaver. Die Informationstheorie des Künstlers motivierte ihn, das Messschiff Eleonore zur schwimmenden Basis für Kunstprojekte umzufunktionieren. Künstlerinnen und Künstler sollen also aufs Wasser, um den Ausstieg aus der durchrationalisierten Informationsmaschine zu erproben. Leise plätschert dunkelgrünes Donauwasser an der Hülle der Eleonore. Auf der Böschung ziehen Spaziergänger und Jogger vorüber. Zwei große Holzbalken und ein Steg verbinden Eleonore mit dem Ufer.
Da über die Brücke gehen wir zur Eleonore und die ist 20 Meter lang und 6 Meter breit. Ja. Und da können wir durch die Eingangstür reingehen. Da irgendwie, man sind wir im Aufenthaltsraum, da ist ein großer Tisch herinnen, die Funkgeräte, da sieht man irgendwie das Voltmeter, wie viel Strom das noch vorhanden ist. Man sieht irgendwie die Bücher sind da und da sitzt auch eine Künstlerin rum, die Hayley Newman.
Hayley Newman wurde von mir eingeladen, als Gastkünstlerin 2 Wochen auf der Eleonore zu verbringen.
Das ist das Badezimmer mit Waschbecken und ein Spiegel und einer Dusche und einer Toilette. Und die Toilette, das ist alles in das Wassersystem angeschlossen. Die Toilette geht natürlich irgendwie in den Fäkalientank, den wir da haben, wo auch geplant ist, dass wir die Fäkalien zurückführen auf die Eleonore und damit irgendwie wieder Kompost machen. Aber derzeit wird das irgendwie entsorgt noch und so. Ja. Mit dem Wassersystem ist es schon ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen ein Kreislauf, das Brauchwassersystem. Da wird natürlich nur Shampoo, neutrales Shampoo verwendet und das Regenwasser wird gesammelt und da kann man sich einfach da duschen und waschen. Ja.
Sichtlich stolz präsentiert Franz Xaver das Wassersystem der Eleonore. Auch Helly Newman, die einige Jahre in Hamburg studiert hat und deshalb Deutsch spricht, ist vom Wassersystem begeistert.
So, der Sav, der hat mir das Wassersystem hier am Eleanor erklärt. Auf meine, ich weiß nicht, so dritte oder vierte Tag. Also jetzt probiere ich für deine Zuhörer das wieder zu erklären. Aber ich verstehe es ganz nicht.
Auf der Eleonore wird versucht, ein autarkes System aufzubauen und sich möglichst unabhängig vom Land und den üblichen Versorgungseinrichtungen der Informationsgesellschaft zu machen.
Also ich habe angefangen darüber zu schreiben in Englisch und also ich habe auch Zeichnungen gemacht von den Schläuchen und alle die Beziehungen zwischen und wie es alles zusammengebastelt irgendwie ist, weil es ist total schön zu sehen. Deshalb hat mir irgendwas darüber erklärt, aber ich habe ziemlich viele Zeit verbracht beim nur anschauen. Ich schaue nur an und denke, oh ja, das geht da und das geht da und das geht da und probiere es, das ganze Ding zu verstehen, weil es eigentlich sehr wichtig ist.
Die in London lebende Künstlerin hat sich laut eigenen Angaben auf der Eleonore sofort wohlgefühlt. Empfangen wurde sie nach 12-stündiger Zugfahrt mit einem Wiesenblumenstrauß. Am nächsten Tag begann sie, sich auf dem Boot zu orientieren. Die Eleonore ist eine Collage aus alten und neuen Technologien, aus Netzwerken, Pumpen und Röhren, aus Solarzellen, Wassertanks und Kisten voller Erde und Pflanzen.
Die Solarenergie wird jetzt über 300 Watt Photovoltaik. Irgendwie werden die Batterien gespeist. Die Batterien haben auch schon viele Versuche gemacht, vorerst mit irgendwie diverse Laderegler. Jetzt fahren wir komplett ohne Laderegler. Wir haben genug Batterien, die das alles aufnehmen können. Das sind alte Autobatterien, die alle parallel hängen. Da werden alle Techniker jetzt schreien, das kann man nicht machen. Doch, man kann es machen, wenn man sie durch Dioden trennt. Die Batterien sehen sich nicht untereinander. So kann man endlos viele Autobatterien auch zusammenschalten. Ganz kaputte muss man nicht mehr nehmen, aber die halbwegs noch irgendwie funktionieren, kann man einfach einzeln irgendwie ranschalten. Und zurzeit funktioniert das sehr gut. Wir haben den ganzen Sommer noch kein einziges Mal ein Stromproblem gehabt. Ja. So, jetzt sind wir wieder auf dem Sonnendeck. Ja. Das Sonnendeck ist irgendwie so eine Freifläche auf der Eleonore mit circa 11 mal 3 Meter. Ja. Da waren das in 3 Bierbänke. Und irgendwie, die kann man auch wegräumen, die kann man für alle möglichen Aktivitäten hier verwenden. Das Sonnendeck ist heuer überdacht worden, ja, das ist notwendig, weil im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, ist es unerträglich und so. Ja. Man kann sich da kaum mehr aufhalten. Ja. Es ist sehr luftig, es ist, der Wind zieht durch und so, ja, es ist richtig angenehm. Ja. Ja, die ganze Eleonore ist mit sehr viel irgendwie Erde und sehr viel irgendwie Natur ausgestattet, weil wir zum einen auch irgendwie natürlich einen Kreislauf irgendwie herstellen wollen. Auch die ganzen Abfälle, Abwässer und so weiter, die wollen wir verwenden, um die Pflanzen wieder zum Wachsen zu bewegen und irgendwie uns irgendwie auch da. Das sind da ganz normale Tomaten und ganz scharfe Peperoni. Ja. Das sind die schärfsten, die es gibt, glaube ich, auf der Welt. Ja.
Der Pflanzenbewuchs begeistert auch Gastkünstlerin Helly Newman.
The beautiful deck of the boat with all it's got sunflowers on it, it's got tomatoes, strawberries, thyme, mint, it's got lettuces growing, chilies, all sorts of things that you can kind of go out and get and you can put into your food and cook with.
Da vorne im Bug sieht man 2000 Liter Tanks, die sammeln das Regenwasser von diesem Sonnendach, von diesem Sonnenschutzdach. Da ist eine Regenrinne und da wird das Regenwasser gesammelt. Normalerweise kommt man mit den 2000 Liter gut über die Runden. Ja. Und ganz vorne am Bug sieht man auch noch einen Grill. Ja, darunter wächst der Kürbis von Julie Chang, die war da als Artist in Residence und hat einen Kürbis gepflanzt. Und mich freut es total, wenn solche Leute plötzlich irgendwie in Richtung Natur gehen und irgendwie da schauen, wie sie mit der Natur zurechtkommen und so, ja.
Erklärt Franz Xaver, Medienkünstler. Das Messschiff Eleonore geht zwar vor allem auf seine Initiative zurück, instand gehalten wird sie aber von einer Gruppe von Freiwilligen, den Donautikern. Das Wort setzt sich zusammen aus Donau und Nautik. Die Donautiker erhalten für ihre Arbeit Shares, also Anteile, was sich auch in Mitspracherecht ausdrückt. Das Residency-Programm wird von der Stadtwerkstatt Linz ermöglicht, Urgestein der Linzer Kulturszene, die aus der Hausbesetzer-, Sponti- und Punk-Szene der späten 1970er Jahre hervorgegangen war. In den 1980er Jahren wurde Stadtwerkstatt TV gegründet und verwirklichte legendäre Fernsehkunstprojekte im Rahmen der Ars Electronica. Später gingen aus der Stadtwerkstatt und ihrem Umfeld eine Reihe von Medienprojekten hervor, wie zum Beispiel Servus.at, Radio Froh, die Zeitschrift Versorgerin und DorfTV. Das Artist-in-Residency-Programm der Stadtwerkstatt umfasste dieses Jahr neben der von mir kuratierten Reihe Fieldwork auch eine Tanz- und Performance-Reihe, kuratiert von Tanja Brandstetter. Doch zurück zur Kernfrage. Warum müssen die Künstlerinnen und Künstler auf die Insel?
Damit sie beschützt sind vor dem bösen Internet. Nein, damit sie ein bisschen nachdenken über Natur. Also auf der Eleonore sieht man auch sehr viel Natur. Sie werden natürlich konfrontiert mit diesem Thema. Ja. Ist die Informationstechnologie wirklich gut oder liegen da Gefahren drinnen und so? Ja. Nicht jetzt, dass man irgendwie reaktionär sagt einfach, na, das ist alles irgendwie blöd oder man muss natürlich Alternativen entwickeln. Ja. Und Alternativen kann man nur entwickeln, wenn man den Beobachtungsstandpunkt, ja, auf das Internet und auf die neuen Technologien rausversetzt. Ja. Und rausversetzen kann man sich nur, indem man irgendwie auf eine Insel geht.
Die Eleonore ist allerdings keine wirkliche Insel, denn sie ist mit einem festen Holzsteg mit dem Land verbunden. Gerade im Sommer lockt das Oberdeck zahlreiche Besucher an. Wie ist das denn nun wirklich mit der Isolation, frage ich Helen Newman.
But it's not really isolated.
No, no. I can be more isolated in London than I am here. And I probably am more isolated in London than I am here because I lock the door and I switch everything off and I can kind of be away in my own space.
In London fällt es ihr leichter, sich zu isolieren, meint die Künstlerin. Doch der Punkt ist ein anderer. Es geht nicht so sehr um die physische Abkopplung.
But I think maybe what is important here is that it's a different kind of isolation. So it's like maybe it's an inoculation rather than an isolation. So it's, you know, the thing about living within the structures that we live within is that they are a kind of form of indoctrination. So you can't think outside of them because you're in them.
Hayley Newman meint, dass es eine andere Form von Isolation ist, die von der Eleonore gefördert wird. Es sei eher eine Art Impfung, die Erzeugung einer inneren Distanz. Die Systeme, die normalerweise unser Leben ermöglichen, sind zugleich eine Form der ideologischen Indoktrination. Wir haben uns so an sie gewöhnt, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Die Eleonore mit ihren Wasserrohren und handgelöteten Kabeln ermöglicht die Sichtbarmachung von Systemen und Abhängigkeiten und somit das Heraustreten aus dem Alltagsleben nicht durch räumliche Distanz, sondern durch eine veränderte Wahrnehmung. Diese Idee des Sich-Herausnehmens beschäftigt Franz Xaver bereits sehr lange und auch auf einer anderen Ebene. Seit 1992 baut er eigene Radioteleskope und tastet damit das Weltall nach Signalen ab. Radioteleskop 03 steht in Everding auf einem Acker und wurde vom Künstler aus handelsüblichen Bauteilen zusammengebaut. Was kann mit dieser Schüssel empfangen werden?
Ja, das sind irgendwie Standardsignale, die man verwendet. Das sind irgendwie, das ist die, also die Quantenübergänge von Wasserstoffatomen, die halt irgendwie nur, also total wenig irgendwie Elektronen haben, eines und so. Ja, und das, da gibt es einen Übergang, so einen Quantenübergang und der sendet auf 1492 Megahertz sendet er ein Signal aus, ja, also jedes Atom.
Diese Signale der Quantenübergänge des im Weltall vorhandenen Wasserstoffs können hörbar gemacht werden. Zu diesem Zweck muss die empfangene Frequenz einige Oktaven heruntergeholt werden. Doch ansonsten ist das Signal nicht manipuliert. Es ist also keine Interpretation von Daten, sondern es sind die empfangenen Live-Daten selbst, die wir uns nun anhören werden. Der Livestream kann über die Website xav.net empfangen werden. Wir hören nun Wasserstoffmusik aus dem Weltall, zugänglich gemacht von Franz Xaver. Sie hörten Wasserstoffmusik vom Rand der Galaxie. Auch diese Arbeit steht im Kontext der Informationstheorie von Franz Xaver. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, haben wir Franz Xaver ins Studio gebeten, um einen seiner Texte zu diesem Thema zu lesen. Er hat dazu die Form eines Selbstinterviews gewählt. Die Fragen wurden von Elisabeth Zimmermann gelesen.
Franz, warum betreibst du ein Radioteleskop?
Weil es eigentlich egal ist, an was man arbeitet. Man muss es einfach nur gewissenhaft machen. Und ich als Künstler, der sich mit Informationstechnologie beschäftigt, sehe ein immer größeres Defizit an akausaler bzw. sinnfreier Information mit zunehmender Informationstechnologie.
Was meinst du damit?
Hier muss man zuerst lernen, was Information überhaupt ist. Als kurze Definition für Information kann man sagen, Information hilft Organismen und allen Lebewesen, Entscheidungen zu treffen.
Aber alle sprechen doch im Zeitalter der Informationstechnologie von der Informationstheorie.
Hier ist leider ein Fehler passiert. Die Informationstheorie ist keine Theorie der Information, sondern eine Nachrichtenübermittlungstheorie. Mit ihr kann man nur effizient Nachrichten von einem Ort zu einem anderen übermitteln.
Aber das ist doch Information.
Ja, sicher, aber nur ein sekundärer Teil von den Informationen, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Ich sehe zwei Arten von Informationen. Eine Information, die wir uns aufgrund unseres freien Willens besorgen können. Früher haben wir dafür unseren Geist in Bibliotheken geschult. Heute machen wir dies über die Informationstechnologie, dessen Grundlage eben diese Informationstheorie ist. Die Informationstheorie ist eigentlich nur der Transport dieser Information. Über die Natur gibt es auch noch eine zweite Art von Information. Diese Information wurde uns komprimiert in den Genen zur Verfügung gestellt. Die Evolution hat dieses Wissen programmiert. Dadurch können auch Entscheidungen getroffen werden, ohne künstliche Informationen einzuholen.
Kommen wir zu deiner ersten Frage zurück. Die lautete: Warum betreibst du ein Radioteleskop? Deine Antwort war, weil du ein Defizit in der akausalen, sinnfreien Information siehst. Du hast nun zwei Informationsarten genannt, mit denen wir Entscheidungen herbeiführen können. Aber bitte, was hat das mit einem Defizit von akausaler Information zu tun?
Da müssen wir uns näher mit der zweiten Art der natürlichen Informationsbereitstellung beschäftigen. Die Evolution kann Zusammenhänge nur über Symmetrien und Spiegelungen erkennen. Bei der Entstehung des Lebens soll dies ja auch passiert sein. Symmetrien in Aminosäureketten haben sich gefunden und dann weiterentwickelt. Ich behaupte nun mal, dass auch der Mensch sein Ich-Bewusstsein über eine Symmetrie der Realität entwickelt hat. Dies geschah wahrscheinlich, als er sein Spiegelbild in der Wasseroberfläche erkannte. Über dieses Ich-Bewusstsein hat er dann einen Intellekt entwickelt. Mit dem eigenen Willen konnte sich nun dieser Mensch Information künstlich besorgen. Der Mensch hat sich bis zum heutigen Tag beide Möglichkeiten erhalten, um Entscheidungen herbeizuführen. Diese künstliche Informationsbereitstellung hat sich dann schneller entwickelt als die ursprüngliche Möglichkeit über Instinkte. Wissen wurde zur Macht und rationale Entscheidungen beeindruckten die Mitmenschen. Nun, im Zeitalter des Hypersprungs, des effizienten Wissens, steht die Vernunft und die Optimierung des Gewinns im Vordergrund. Und seitdem lächeln alle Menschen von den Plakatwänden.
Die Möglichkeit, Entscheidungen anders herbeizuführen, wird als rückständig klassifiziert. Ich gebe aber hier gleich zu bedenken, dass die Methode der Evolution letztendlich immer erfolgreicher war.
Also bitte, komme zum Punkt der akausalen Information.
Ja, warte. Leider ist das nicht so einfach und es ist wichtig, welche Information bei Entscheidungen eingesetzt wird. Also die Evolution entwickelte die Information über Symmetrien, Gegensätze und Spiegelbilder. Um auf die Information des Alltags referenzieren zu können, braucht die Information aber eine oppositionelle Position. Diese konnte sich aber nicht in derselben Welt befinden. Also wurde kurzerhand ein weiterer Bewusstseinszustand, eine andere Realität entwickelt. Es war die Welt der Träume, die dies möglich machte. Denn nur in einem neuen Zustand des Bewusstseins konnte sich eine Referenz zu den Informationen des Alltags bilden. Also der Alltag steht für eine geordnete Welt, die nach unseren physikalischen Gesetzen funktioniert. In einer Welt, die diese Information spiegeln soll, ist dagegen das Gegenteil der Fall. Hier herrscht keine Ordnung, wie wir sie aus dem alltäglichen Welt kennen. Diese Position außerhalb der Realität war und ist ein wichtiges Element für die Bildung der natürlichen Information. Das Spiegelbild unseres Alltags ist eben keine Information, die kausale Zusammenhänge kennt. Sie ist akausal.
Oh, Franz, das ist harter Tobak. Bin ich nun als Fragestellerin, dein Gegenüber, deine Referenz? Bin ich nun akausal?
Niemand ist akausal. Wir sind alle noch im kausalen Zusammenhang der Naturgesetze verortet. Das wird aber auch im Moment zum Problem bei den Naturwissenschaften. Es gibt keinen wirklichen Zufall in einer kausalen Welt, was in der Informationstechnologie ein Problem bei der Verschlüsselung darstellt. Und ohne Verschlüsselung gibt es auch nichts Privates. Alles wird zum Einheitsbrei. Um einen richtigen Zufall zu generieren, müsste man schon in die andere Realität ein Kabel legen, um sich von dort die Parameter zu holen. Außerhalb der kausalen Zusammenhänge. Mit einer Linzer Gruppe von Künstlerinnen versuche ich das im Moment über Signale aus dem Jenseits. Mit Signalen vom Rand des Universums, wo eventuell auch andere Gesetzmäßigkeiten herrschen, arbeite ich, seit das globale Netz 1993 so richtig in unsere Kultur eingeschlagen hat.
Warum denkst du über so etwas nach?
Weil ich mich für einen mündigen Menschen halte, der auch Verantwortung übernimmt. Ich sehe leider nur mehr konturlose Personen. Früher waren es mehr Künstlerinnen und intellektuelle Personen, die unser System analysiert und gelenkt haben. Heutzutage haben wir die Krise und niemand fragt sich, warum. Für mich ist es nicht nur eine Wirtschaft- oder Finanzkrise, für mich ist es eine Krise der Information. Ich suche danach Perspektiven und Lösungen.
Du sprichst von natürlicher und künstlicher Information?
Ja, das ist eine zentrale Fragestellung, wenn es um Information geht, die auch letztlich in der Frage endet, was ist Natur und was Kunst? Als Künstler interessiert mich das natürlich besonders. In diesem letzten Satz kommt Kunst in Form von Künstler und Natur in Form von natürlich gemeinsam vor. Also bin ich ein Zwitter, ein Zwischending zwischen Natur und Kunst. Ich finde das eine spannende Position. Rein künstlich, logisch, handelte Konstrukte von Algorithmen, die nur über Vernunft funktionieren sollte, man rechtzeitig bekämpften, denn sie sind nicht mehr kompatibel mit der Evolution.
Und was kann die Kunst da leisten?
Wir müssen den Begriff Kunst zuerst weiter auflösen, denn sonst kommt es zu Begriffsverwechslungen. Eigentlich ist alles, was der Mensch mit seinen geistigen Fähigkeiten geschaffen hat, Kunst. Damit meine ich, alles Künstliche hat diesen Menschen von der Natur entkoppelt und provokant gesagt weitergebracht. Kunst stand für Entwicklung und Fortschritt und bekam deshalb auch einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Kunst stand für alle Erfindungen und wurde dadurch mit viel Freiraum ausgestattet. Dies gilt bis in die Postmoderne. Nun geht's aber an das Eingemachte. Die Kunst und die Naturwissenschaften haben sich voneinander entfernt und stehen gemeinsam am Rand des Abgrunds. In den Naturwissenschaften hilft nur mehr die Quantentheorie, um auch das Problem des echten Zufalls lösen zu können. Aber dadurch ist die Kausalität des Alltags in Frage gestellt. Und in der Kunst sind es nach der Postmoderne zum einen jene Punks und Musiker, die zum Beispiel bei uns in der Stadtwerkstatt rumlaufen und nur mehr auf ihre Instinkte vertrauen, und zum anderen sind es Freaks in der Informationstechnologie, die sich ihre Freiheiten erhalten, aber nicht als Künstlerinnen bezeichnet werden wollen. Es fehlt der Quantensprung der Kunst, die Kunst zur Kunst macht, mit Q geschrieben, um dadurch wieder eine Position, einen Blickwinkel von außerhalb auf das Geschehen zu finden. Auch Kunst muss, ähnlich der Quantentheorie, unter einem neuen Vorzeichen wieder zum Spiegelbild unserer Gesellschaft werden, um neue Wege aufzuzeigen. Kunst hat noch immer die Freiheit und kann es sich dadurch auch leisten, akausale Informationen zu propagieren.
Gibt es überhaupt Information im Universum, die frei von Sinn ist?
Ja, am Rand unserer Naturgesetze.
Was ist Information?
Hilfe, um Entscheidungen zu fällen.
Ist es möglich, Informationen frei von Sinn zu generieren?
Ja, aber man muss die Realität switchen mit Drogen, Schlaf oder Kunst.
Fördert Information Kunst oder Natur?
In der Physik gibt es Theorien, die sagen, es ist nichts real, es ist alles nur Information.
Mögliche Ursachen von Information? Was ist dunkle Materie?
Vielleicht müssen wir eines Tages Information als einen grundlegenden Baustein unserer Realität in unserem Universum akzeptieren.
Sie hörten ein Selbstinterview von Franz Xaver. Die Fragen stellte Elisabeth Zimmermann. Das Radioteleskop RT03 empfängt Emissionen von Wasserstoffmolekülen aus dem Weltall auf der Frequenz von 1420 MHz, was einer Wellenlänge von 21 cm entspricht. Wie wir gerade gehört haben, werden die empfangenen Signale benutzt, um Kryptoschlüssel zu erzeugen. Bei der Verschlüsselung von Daten müssen ein öffentlicher und ein privater Schlüssel zusammenkommen. Erzeugt werden diese Schlüssel durch algorithmische Verfahren, bei denen der Zufall eine große Rolle spielt. Doch im Computer gibt es keinen echten Zufall, sondern nur Zufallszahlengeneratoren. Die Idee ist daher, dass die Daten aus dem Weltall mehr Entropie in das Verfahren bringen, sozusagen echten Zufall vom Rand der Galaxie, der von den Spionagealgorithmen der NSA nicht geknackt werden kann. In Analogie zum Rauschen aus dem Weltall sieht Franz Xaver den Künstler als einen Störfaktor, der die sinnfreie, akausale Logik in die globalen Netze einbringt.
Naja, der Künstler darf mal sinnfreie Informationen einbringen, aufgrund seines Statuses. Bei einer anderen Person macht es nicht richtig Sinn, sinnfreie Informationen zu produzieren, weil sinnfreie Information ist eben sinnfrei und beim Künstler macht es eventuell Sinn, weil er eben diese logische Information oder diese Information des Internets irgendwie vielleicht dadurch stören kann oder stören will oder diese Ratio-Information, diese Vernunft-Information, das Vernunftdenken eben stören will. Ja.
Aus dieser Haltung heraus experimentiert Franz Xaver mit Radio, mit elektromagnetischen Wellen in verschiedenen Frequenzbereichen, die dem Amateurfunk zugewiesen sind. Und die Amateurfunker dürfen laut Gesetz eigentlich nur sinnfreie Information austauschen. So haben es die Amateurfunker geschafft, globale Netze als Parallelstruktur zum Internet aufzubauen.
Es gibt ja doch irgendwie gewisse Freiheiten noch und so, die man auch über zum Beispiel Amateurfunkbänder irgendwie noch hat, wo man auch Informationen noch übertragen kann, die nicht unbedingt irgendwie gefiltert wird durch Google oder durch die zentralen Mächte. Und dadurch irgendwie ist es auch sehr wichtig irgendwie für uns, dass wir diese Antennen betreiben und in allen Frequenzbändern ein bisschen präsent sind. Ja.
Viele der Anliegen und Ideen, die heute bereits vorgestellt wurden, kommen in dem folgenden Stück zusammen, das Franz Xaver für Kunstradio produziert hat. Eine zentrale Rolle nimmt dabei wieder das Radioteleskop ein. Das Radioteleskop empfängt, wie gesagt, die Wasserstoffstrahlung des Weltalls bei 1420 MHz. Es entsteht ein Rauschen durch das Vorbeiziehen des Weltalls, weil das Radioteleskop statisch in den Himmel gerichtet ist. Diese Amplitudenveränderungen wurden nun mittels Pure Data Software in einen Zusammenhang mit bestimmten Frequenzen gebracht. Als Ausgangsmaterial für seine Arbeit verwendete Franz Xaver die Linien der Lyman-Serie nach Theodor Lyman, der sie 1906 entdeckte. Dabei handelt es sich um Wellenlängen im Nanometerbereich, die durch Übergänge von Elektronen von höheren zu tieferen Energieniveaus emittiert werden. Eine weitere Serie ist die Balmer-Serie nach Johann Jakob Balmer, der die mathematische Gesetzmäßigkeit der Beziehung dieser Frequenzen zueinander 1885 erkannte. Ebenfalls verwendet werden die Paschen-, Bracket- und Pfund-Serien. Dabei handelt es sich um Spektrallinien im Infrarotbereich. Diese Frequenzen können nun um 42 bzw. 44 Oktaven nach unten transponiert und so in den hörbaren Bereich gebracht werden. So klingen zum Beispiel die Grundtöne der Lyman-Serie. Zur Erzeugung dieser Töne wurden Oszillatoren benutzt, die mit der grafischen Musiksoftware Pure Data programmiert wurden. Um ein weiteres Beispiel zu geben, die Töne der Balmer-Serie. Zwanzig Töne dieser Art standen Franz Xaver zur Verfügung. Diese Töne wurden nun durch die Zufallsdaten aus dem Weltraum manipuliert. Eingesetzt wurden Rückkoppelungseffekte und Threshold-Manipulationen. Veränderungen wurden aber auch durch das manuelle Eingreifen in den Ablauf des Programms erzeugt. Die Hörbarmachung der Quantensprünge des Wasserstoffs ist keine spezifische Idee von Franz Xaver. Wesentliche Vorarbeit hat der Musikwissenschaftler Hans Kustow geleistet. In seinem Text »Musikalische Transkription der Wasserstoffspektren – Die physikalischen Grundlagen zur Anhörung der Quantentheorie« sind die Frequenzen der verschiedenen Spektrallinien aufgelistet, ebenso die Anweisungen, wie sie in Töne umzuwandeln sind. Bei Kustow gelangt man jedoch sehr schnell in den esoterischen Bereich. Es wird suggeriert, dass man sozusagen ins Innere der Materie hören kann. Frühere Arbeiten von Kustow beschäftigten sich mit Planetenharmonien. Diese Dinge haben eine sehr lange Geschichte, denn schon die Pythagoreer dachten, dass die Planeten Sphärenklänge erzeugen und dass diese mathematisch berechenbar sein müssten. Meist verbinden sich damit bestimmte Ideen über ein geordnetes Universum, wobei musikalische Harmonien die Ordnung des Weltalls ausdrücken, wobei damit gleichzeitig der Wille einer gütigen Gottheit ausgedrückt wird. Auch der Astronom Johannes Kepler beschäftigte sich mit den Relationen der Bahngeschwindigkeiten der Planeten in seinem Werk Harmonice Mundi, die Harmonien der Welt. Der Oberösterreicher Franz Xaver wandelt also in den sehr großen Fußstapfen des berühmten Forschers und Hermetikers, der lange in Linz gewirkt hatte. Franz Xaver ist es bewusst, dass seine Arbeit in die Nähe esoterischen Gedankenguts gerät, doch er identifiziert sich damit nicht. Was ihn interessiert, ist, sich mit den Mitteln künstlerischer Forschung mit Naturphänomenen zu beschäftigen. Wir hören nun das Stück Wasserstoffmusik. Chaos ist verschlüsselte Ordnung von Franz Xaver. Ein Stück von 13 Minuten und 10 Sekunden Länge, das auf den Spektralien des Wasserstoffs und dem Rauschen des Weltalls beruht.
Sie hörten Kunst, Wasser, Information. Das Messschiff Eleonore und die Artist-in-Residence-Reihe Fieldwork von Armin Medosch mit Franz Xaver. Den zweiten Teil hören Sie nächsten Sonntag um 23.03 Uhr im Ö1 Kunstradio.
Kunstradio.at